Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Reaktionen auf das Treffen von Putin und Trump. Ein Standpunkt von Uwe Froschauer. Am Tag des Treffens sagte Donald Trump im Hinflug nach Alaska den Journalisten im Flugzeug: "Ich will einen Waffenstillstand." Damit schraubte er die Erwartungen ein ganzes Stück höher als einige Tage zuvor. Anfang der Woche hatte Trump noch mit seiner Äußerung, es werde sicherlich noch keinen Deal geben, wenn er seinen russischen Amtskollegen Putin treffe, eher tief gestapelt. Trumps Sprecherin Caroline Leavitt beschrieb im Vorfeld die Begegnung als Gelegenheit für den Präsidenten, ein klareres Verständnis darüber zu gewinnen, wie ein Ende des Kriegs in der Ukraine erreicht werden könnte. Sie erklärte, der US-Präsident wolle dort vor allem eines: zuhören. Sehr weise. Regel Nummer 1 bei einer guten Kommunikation: aktives Zuhören. Regel Nummer 2: Fragen stellen anstatt Behauptungen aufstellen, denn Behauptungen muss man eventuell beweisen, wenn man sein Gesicht nicht verlieren möchte. Der Empfang war geschickt inszeniert. Roter Teppich auf der Joint Base Elmendorf-Richardson, den Putin sicheren Schrittes entlang schreitet. Er begrüßt den applaudierenden Trump mit Herr Nachbar aufgrund der geografischen Nähe von Alaska zu Russland. Zur allgemeinen Erheiterung und Machtdemonstration ganz nebenbei flog ein B-2-Tarnkappenbomber, begleitet von 4 F-22-Kampfflugzeugen in beeindruckender Formation über die Köpfe der zwei politischen Machthaber der USA und Russland hinweg. Hat was von Soldatenromantik. 2 Stunden und 45 Minuten sprechen beide Staatsoberhäupter miteinander. Über die Inhalte wird auch in der anschließenden Pressekonferenz nicht viel publik gemacht. Wie es sich gehört, wenn auch politisch unüblich, hat der Gast Wladimir Putin zuerst das Wort. Der russische Präsident verrät, er habe Trump auf dem Rollfeld zuvor als Herr Nachbar begrüßt und gibt wieder einmal eine kurze Erklärung über die geografische und historische Situation. In seinem historischen Rückblick auf die lange Beziehung zwischen den USA und Russland erinnerte Putin daran, dass Alaska einst Teil Russlands war und betonte, dass beide Länder Nachbarn seien. Er wies auf vergangene gemeinsame militärische Unternehmungen hin und unterstrich, dass die bilateralen Beziehungen durch diesen Gipfel einen langen Weg zurückgelegt hätten. Von einer historischen Tiefstphase hin zu einem notwendigen Dialog. Putin erklärte, dass eine langfristige Lösung für die Ukraine den Abbau der grundsätzlichen Ursachen des Konflikts erfordere, darunter auch Russlands absolut berechtigte, Anmerkung des Verfassers, Sicherheitsbedenken. Das müsse in einem ausgewogenen europäischen Sicherheitsrahmen beachtet werden. Er kam auch auf das Potenzial für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Energie, Technologie und in der Arktis zu sprechen. Diese Zusammenarbeit könnte zur Wiederherstellung pragmatischer Beziehungen beitragen. Und genau das haben die europäischen Politmarionetten des US-amerikanischen Deep State wie Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron und Donald Tusk verpasst. Sie sägen den Ast, auf dem Europa sitzt, kontinuierlich ab und setzen in ihrer dummen Verblendung auf Sanktionen und bescheuerte Aufrüstung, anstatt auf Entspannung und Kooperation. Wie blöd muss man eigentlich sein? Saublöd. Die Begegnung diene als erster persönlicher Kontakt seit Jahren und markiere für Putin eine symbolische Wiederaufnahme diplomatischer Kanäle. Das war mit der Biden-Regierung und den verbohrten europäischen Staatenlenkern ja nicht zu machen. Zum Thema Ukraine bleibt Putin dagegen vage. Zitat: "Wir hoffen, dass die von uns erzielte Verständigung den Weg für einen Frieden in der Ukraine ebnet." Zitat Ende. Worin diese Vereinbarung genau besteht, sagt später auch Trump nicht. Das Wort Waffenstillstand nimmt keiner der beiden Präsidenten in den Mund. Trump deutet nur indirekt an, dass man bei einem sehr wichtigen Thema noch nicht zusammengekommen sei und dass er den ukrainischen Präsidenten, die NATO und ein paar Europäer über das Ergebnis der Gespräche informieren wolle. Trump und Putin hoffen auf ein weiteres Gespräch. Putin wechselt sogar mit folgenden Worten ins Englische: "Next time in Moskau", worauf Trump schmunzelnd reagierte und eine mögliche Durchführung in Aussicht stellte. Trump deutet später im US-Fernsehsender Fox News an, Zitat: "Ich glaube, wir sind ziemlich nah an einem Deal", Zitat Ende. Es sei nun am ukrainischen Präsidenten Selenskyj, ob er darauf eingehen wolle. Angaben, wie dieser Deal aussehen könnte, macht der US-Präsident abermals nicht. Eine konkrete Zusage für ein Gespräch mit Selenskyj sowie Aussagen über klare Konsequenzen für Wladimir Putin bzw. Russland, mit denen Trump aufgrund seines Unmuts über stockende Verhandlungen bereits seit Frühjahr 2025 gedroht hatte, gab es nicht. Gut so, zumal Trump weiß, wer der wahre Aggressor ist, der zum Ausbruch des Ukraine-Konflikts geführt hat. Russland ist es nicht. Reaktionen auf dieses Treffen im Vorfeld. Vor dem Gipfel betonten europäische Staats- und Regierungschefs, vor allem aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Polen, dass Verhandlungen über den Ukraine-Krieg nur in direkter Beteiligung der Ukraine geführt werden dürfen, dass der Weg zum Frieden nicht ohne Kiew entschieden werden könne. Verhandlungen könnten zudem nur im Rahmen eines Waffenstillstands oder einer Verringerung der Feindseligkeiten stattfinden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Polens, Finnlands und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Scheinheiligkeit pur. Wer hat denn während der Regierungszeit von Joe Biden ständig Öl aufs Feuer gegossen und war zu Verhandlungen nicht bereit? Der Wertewesten. Wer hat die Minsker Abkommen über Waffenstillstand nicht eingehalten? Die Ukraine. Ziel des Treffens mit Trump müsse ein Gipfel sein, an dem auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky teilnehme, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz. Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden. Die Ukraine brauche zudem starke Sicherheitsgarantien, betonte der Kanzler. Territoriale Fragen können nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden. Immer diese Einseitigkeit. Sicherheitsgarantien braucht nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland. Dass die territorialen Wunschvorstellungen der Ukraine nicht eingehalten werden können, sollten Sie wissen, Herr Merz. 5 Wochen nach Kriegsausbruch hätte es die Ukraine in Istanbul noch im Griff gehabt, einen günstigen Vertrag auszuhandeln, den die Biden-Regierung und ihre Vasallen verhindert haben. Diese scheinheiligen Protagonisten haben es auf dem Rücken vieler Toter vermasselt und weniger Russland, das ebenso wie die Ukraine zur Unterschrift bereit war. Die estnische Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, rief zu transatlantischer Geschlossenheit auf und mahnte Unterstützung für die Ukraine, weitere Sanktionen gegen Russland sowie finanzielle und militärische Hilfe an. Kallas ist bekannt für ihre Politik der militärischen Stärke, wie folgende Zitate aus der Vergangenheit belegen. Zitat: Verteidigung ist keine Provokation, Widerstand provoziert Russland nicht, Schwäche schon. Wenn wir der Ukraine wirklich helfen, müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, wer als nächstes dran ist. Doch wenn die Ukraine fällt, werden wir dasselbe erleben, vor allem, wenn wir nicht massiv in Verteidigung investieren. Zitat Ende. Diese Aussagen halte ich aus historischer Sicht für einen ausgemachten Blödsinn. Nicht Russland ist im Zweiten Weltkrieg zuerst nach Deutschland vorgerückt, sondern Hitler nach Russland. Russland hat in diesem Krieg mit Blut, mit 27 Millionen Toten gezahlt. Demnach sollte Deutschland Russland mindestens ebenso viel Anerkennung zukommen lassen wie Israel. Nicht Russland ist gen Westen gerückt, sondern die NATO gen Osten und hat damit ihr Versprechen Not an Inch Eastwards gebrochen. Nicht Russland hat die Minsker Abkommen gebrochen, sondern die Ukraine mit den Angriffen auf die Ostukraine mit mehr als 14.000 Toten auf ostukrainischer Seite seit dem Euromaidan 2014 bis zur russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022. Nicht Russland war 5 Wochen nach Beginn der Invasion zu einem Friedensabkommen nicht bereit, sondern der Westen. Zitat: Der Westen ist nicht bereit, dass der Krieg endet. Zitat Ende. Ihr westlichen Kriegstreiber solltet endlich damit aufhören, eure Verfehlungen den Russen in die Schuhe zu schieben. Das ist armselig und würdelos. Carlo Masala und der EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky betonten, dass eine faire und nachhaltige Lösung nur mit Beteiligung demokratischer Kräfte, also auch Europas, möglich sei. Erstens: Von welchen demokratischen Kräften reden die beiden Herren eigentlich? Die EU entwickelt sich immer mehr zu einer Autokratie, wie beispielsweise ihre Wahleinmischungen, der Digital Services Act oder die Bemühungen um eine digitale Identität zeigen und hat in dieser Form meines Erachtens keine Existenzberechtigung. Und die Ukraine ist ein faschistisch unterwanderter, korrupter Staat. Zweitens würde ich an Trumps Stelle auch ungern Bellizisten wie die europäischen Kriegstreiber am Besprechungs- oder Verhandlungstisch haben. Das war ein Gipfeltreffen. Und im Gipfel sind die Europäer aufgrund eigenen Versagens nicht mehr vertreten. Sie spielen mittlerweile in der 2. Liga. Und das nicht nur wirtschaftlich und militärisch. Der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, glaubt nicht an einen Friedensprozess. Wladimir Putin spiele stattdessen auf Zeit und eine Gebietsabtretung der Ukraine an Russland sei eine fatale Aufgabe der bestehenden Regeln des Völkerrechts. Dass derartige Optionen bereits im Vorfeld bekannt gegeben werden, zeige die ungeheuer schlechte Qualität der gegenwärtigen amerikanischen Diplomatie, meinte von Fritsch. Aber die Diplomatie von Joe Biden, nämlich keine, war besser, oder Herr von Fritsch? 2 Monate vor Kriegsausbruch legte Wladimir Putin dem US-Präsidenten Joe Biden im Dezember 2021 2 Vertragsentwürfe vor, die insbesondere die Neutralität der Ukraine sichern sollte. Der diplomatische Mr. Biden meinte nur, darüber rede er gar nicht mit Putin. Er ließ den russischen Präsidenten, der über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügt, wie einen dummen Schuljungen im Regen stehen. Unter Diplomatie verstehe ich etwas anderes. Keiner der westlichen Kriegstreiber hatte es für nötig empfunden, einmal zum Telefonhörer zu greifen und Putin anzurufen. Stattdessen wurden immer mehr Waffen in die Ukraine auf Kosten der Steuerzahler gepumpt. Und vor dem Publikwerden dieser enormen, von Anfang an auf der Hand liegenden Fehlentscheidungen haben die europäischen Staatenlenker jetzt berechtigte Angst. Sinnlos getötete Menschen und absolut verschwendete Gelder sind die Bilanz dieser Politikunfähiger. Es wäre schön, wenn man sie einfach auswechseln könnte, aber was kommt danach bei diesem Politikermaterial? Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann, forderte vor dem Gipfel in Alaska auf X, Zitat, »Die Souveränität der Ukraine muss gewahrt und die europäische Sicherheit verteidigt werden. Putin ist der Aggressor. Er kann diesen Krieg sofort beenden.« Zitat Ende. Frau Hasselmann, Sie sind ungefähr so alt wie ich. Da sollte es Ihnen langsam klar werden, dass nicht derjenige, der den ersten Schritt macht, der Aggressor sein muss, sondern der, der zu diesem Schritt zwingt. Machiavelli lässt grüßen. Und wer ist der Aggressor im Ukraine-Konflikt? Nein, falsch, nicht Russland. Wer dann, werden Sie fragen? Richtig, die NATO bzw. die USA, die Russland kaum eine Wahl ließen. Der EU-Außenpolitiker Michael Gahler, CDU, sah unabhängig vom Ausgang des Gipfels bereits einen Punktsieg für Putin. Dieser werde von Trump, Zitat, auf die Weltbühne zurückgeholt, Zitat Ende, meinte der außenpolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament zu dem Sender Phoenix. Zitat, der Aggressor Putin bekommt nette Bilder für die russische und internationale Öffentlichkeit, ohne auch nur ein Jota von seinen maximalistischen und imperialistischen Forderungen abzugehen, Zitat Ende. Herr Gahler, es wird auch Zeit, dass Putin auf die Weltbühne zurückgeholt wird. Putin wollte nie da stehen, wo er jetzt steht. Da haben Politiker mit ihrer Einstellung, die anscheinend beim Geschichtsunterricht geschlafen haben, ihn hingetrieben. Politiker wie Barack Obama, der allein im Jahr 2016 gegen 7 Länder Krieg führte und Friedensnobelpreisträger ist, gehören weg von der Weltbühne. Imperialistische Anwandlungen hatten in der jüngeren Geschichte hauptsächlich die USA, insbesondere unter demokratischer Führung. Sie sollten sich mal mit Geschichte befassen, anstatt so einen Stuss zu verzapfen. Jetzt kommt endlich der Friedensprozess in Gang und Sie kommen mit Personalien daher. Reaktionen nach dem Gipfel in Alaska. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow teilte mit, Zitat, ein wirklich sehr positives Gespräch und das haben beide Präsidenten gesagt, Zitat Ende. Sehe ich ebenso. Allein, dass das Treffen zustande kam, ist als Erfolg zu werten, den Kriegspräsident Biden nicht hinbekam. Es war eventuell ein erster Schritt zu einem Frieden in der Ukraine. Es kam zu keinem Eklat, wie mit dem gelernten Komödianten Zelensky im Weißen Haus. Okay, Wladimir Putin hat in mentaler Hinsicht auch eine andere Kragenweite wie Volodymyr Zelensky oder die meisten europäischen Machthaber. Trump und Putin haben noch nicht über den Kopf der Ukrainer hinweg über deren Schicksal entschieden. Das werden sie aber tun, wenn die Ukraine nicht einlenkt. Und ohne Gebietsabtretungen wird es nicht funktionieren. Zelensky sollte sich schon jetzt über eine dafür notwendige Verfassungsänderung Gedanken machen und die Krim zurückzufordern, in der sich 90% der Bewohner zu Russland bekennen, sind wohl Anwandlungen eines Traumtänzers. Und warum will Zelensky die Gebiete in der Ostukraine zurück, die er und Poroschenko seit 2014 bekriegt haben? Um den Ostukrainern erneut die finanzielle, materielle und humanitäre Unterstützung zu streichen, die ihnen von Russland zwangsläufig und ersatzweise gewährt wurde und wird? Auch ein Großteil der deutschen Bevölkerung meint, ohne Gebietsabtretungen geht es nicht, wie folgende Umfrage zeigt. Die Ukraine hat auf das falsche Pferd gesetzt und sich von den USA unter Obama und Biden in einen nicht gewinnbaren Krieg ziehen lassen. Schuld an dem Leid der Ukrainer haben zum einen Teil die Ukrainer selbst, zu einem großen Teil der Wertewesten und zu einem Teil Russland, das seine militärischen Aktivitäten von Anfang an auf die Ostukraine beschränken hätte sollen. Wolfgang Ischinger, der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, die mittlerweile zu einer Kriegs- und Empörungskonferenz verkommen ist, schreibt auf X, Zitat, kein Waffenstillstand, kein Frieden, kein wirklicher Fortschritt, ganz klar 1:0 für Putin, Zitat Ende. Trumps früherer Sicherheitsberater John Bolton sagte im Fernsehsender CNN, Zitat, Trump hat nicht verloren, aber Putin hat klar gewonnen, Zitat Ende. Was soll immer der Schwachsinn persönlich Unterentwickelter mit Gewinnern und Verlierern? Ich hoffe, der Frieden gewinnt. Gewinnen und verlieren sollte man beides mit Anstand hinbekommen. Die Verlierer standen von Anfang an fest, die Ukraine und Europa. Gewinner sind China, militärisch gesehen Putin und letztlich die USA, die unter anderem Deutschland Waffen liefern, die von Deutschland bezahlt werden, um dann an die Ukraine weitergeleitet zu werden. Die Amis lachen sich zu Recht halb tot über so viel deutsche Dummheit und der deutsche Michel macht mit. Mit solchen Sprüchen wie die von den beiden Herren Bolton und Ischinger soll vermutlich die Eitelkeit Trumps angestachelt werden, mit dem Ziel einer härteren Gangart gegenüber Putin. Aber ich hoffe und denke, Trump, selbst ein Meister der Manipulation, durchschaut dieses Spiel. Die Bild kritisierte das Gipfeltreffen als einen Event ohne substanziellen Fortschritt. Kein Waffenstillstand, keine Verhandlungen, eine Pressekonferenz ohne Fragerunde. Es wurden lediglich abgelesene Statements abgegeben und Putin habe seine altbekannte Haltung beibehalten. Nun, Putin hat diesen Krieg militärisch gewonnen, was bei nüchterner Betrachtung von Anfang an klar war. Damit das Blutvergießen in der Ukraine aufhört, wird die Ukraine zu relativ einseitigen Zugeständnissen bereit sein müssen. Jede weitere Verzögerung bedeutet weitere Tote und verschlechtert die Verhandlungsposition der Ukraine. Der Premierminister Großbritanniens, Keir Starmer, ließ verlauten, Zitat: Die Bemühungen von Präsident Trump haben uns näher als je zuvor an ein Ende von Russlands illegalem Krieg in der Ukraine gebracht. Der nächste Schritt muss ein weiteres Gespräch unter Einbeziehung von Präsident Zelensky sein. Es darf keine Einschränkungen für die Streitkräfte der Ukraine geben. Russland darf kein Vetorecht über den NATO- oder EU-Weg der Ukraine haben. Zitat Ende. Ganz im Gegenteil. Russland darf nicht nur, sondern muss ein Vetorecht über den NATO-Beitritt der Ukraine haben. Oder würden Sie es gern sehen, Herr Starmer, wenn Irland auf Großbritannien gerichtete Raketen aufstellt? Die Ukraine wäre auf unbestimmte Zeit ein Pulverfass. Mal darüber nachdenken, Herr Starmer, und nicht nur substanzlose Parolen herausgeben. Auch der EU-Beitritt ist unter militärischen Aspekten kritisch zu sehen. Nachfolgend ein Ausschnitt eines Textes von Thomas Mayer, dem Autor des Buches Wahrheitssuche im Ukraine-Krieg, zu diesem Thema. Zitat: Die EU ist ein Militärbündnis. Das wissen die wenigsten, doch das ist seit dem Lissabonner Vertrag von 2009 der Fall. Nach Artikel 42 Absatz 7 des Lissabon-Vertrags müssen Mitgliedstaaten angegriffenen EU-Ländern alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten. Damit geht die Verpflichtung zu einer umfassenden Kriegsbeteiligung in der EU sogar noch weiter als in der NATO. In der NATO verlangt ein Bündnisfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags von Mitgliedstaaten lediglich Maßnahmen zu ergreifen, die sie für erforderlich erachten. Erforderlich erachten ist eine weiche Formulierung, die den einzelnen Staaten alles offen lässt, da ist der Lissabon-Vertrag deutlicher. Alle EU-Staaten wären nach einem EU-Beitritt der Ukraine also verpflichtet, Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Denn sie müssten alle in ihrer Macht stehende Unterstützung leisten. Dazu gehört natürlich auch das eigene Militär. Damit würden Deutschland und alle anderen EU-Staaten in einen offenen Krieg mit der Atommacht Russland eintreten. In einem nicht erklärten Krieg gegen Russland sind die EU-Staaten natürlich schon jetzt, indem sie das ukrainische Militär vollständig finanzieren, ausrüsten, ausbilden, mit Satellitendaten versorgen, insgeheim Einsätze mitorganisieren und Kriegsziele definieren. Die EU ist Mittäter, lässt aber die Ukrainer kämpfen und sterben. Das ginge nach einem EU-Beitritt der Ukraine nicht mehr. Dann müssten die Friedhöfe auch in Deutschland erweitert werden. Zitat Ende. Und noch etwas, Herr Starmer. Haben Sie sich schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, wie viele illegale Kriege die USA seit 1945 mit wie vielen daraus resultierenden Todesopfern geführt haben? Wenn ja, wissen Sie, dass Russland ein Waisenknabe im Vergleich zu den USA in dieser Hinsicht ist. Der Europäische Rat hat eine gemeinsame Erklärung, mitbeteiligt unter anderem Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Antonio Costa, Alexander Stubb, herausgegeben. Zitat: Wir würdigen die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges, aber die Ukraine muss fester Bestandteil aller weiteren Gespräche sein. Die Ukraine muss absolute Sicherheitsgarantien erhalten. Russland darf kein Vetorecht haben über den künftigen Kurs der Ukraine, weder zur EU noch zur NATO. Internationale Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verändert werden. Zitat Ende. Das gleiche in Grün wie das Statement von Keir Starmer. Zusätzlich noch der Punkt mit der gewaltsamen Veränderung internationaler Grenzen. Da hat der Europäische Rat prinzipiell schon recht, nur dann sollte er auch das Selbstbestimmungsrecht der ukrainischen Regionen, insbesondere Lugansk, Donetsk, Saporischia und Cherson, anerkennen, was das Kiew-Regime nicht zuließ, die Regionen angriff und von der ukrainischen Versorgung abschnitt. Keine Lebensmittel, keine Rentenzahlungen und so weiter. Komisch, dass darüber die Gutmenschen-Mainstream-Presse nicht berichtet. Fazit: Der Alaska-Gipfel am 15. August brachte keinen Waffenstillstand, den ich auch nicht erwartet habe. Die Russen sind spätestens seit dem Bruch der Minsker Abkommen, das vom Westen zur Aufrüstung der Ukraine genutzt wurde, vorsichtiger geworden. Das Treffen war eher Inszenierung denn Durchbruch. Dennoch ist dieses Ereignis ein erster echter Schritt nach langer Funkstille zwischen dem Westen und Russland, auf diplomatischem Weg zu einer Friedensverhandlung zu gelangen. Trump oder Putin als Verlierer oder Gewinner dieses Treffens hinzustellen, ist für mich ein Zeichen von Kleingeist. Wenn es zu einem Frieden kommt, hat insbesondere der Mensch gewonnen. Es ist gut, dass Putin durch das Treffen eventuell einen Weg zurück auf die politische Weltbühne gefunden hat. Wer das als Kritikpunkt ansieht, dem ist in seiner Verbohrtheit nicht mehr zu helfen und der sollte erst einmal an sich selbst arbeiten, bevor er andere verurteilt. Trump wurde seiner Vermittlerrolle ein wenig gerecht und hat mit diesem Treffen etwas geschafft, was die Demokraten vor ihm nicht zu Wege brachten. Und auch nicht wollten. Am 30. Juni 2019, während seiner ersten Präsidentschaft, traf sich Trump mit dem nordkoreanischen Präsidenten für Staatsangelegenheiten Kim Jong-un in der demilitarisierten Zone DMZ zwischen Nord- und Südkorea, was bis dorthin auch kein US-Präsident zustande brachte. Er überschritt symbolisch die Grenze und betrat in diesem historischen Moment nordkoreanisches Territorium, begleitet von Kim Jong-un. Trump ist ein Macher, auch wenn er nicht immer das macht, was von ihm erwartet wird. Dass die Ukraine an diesem Event nicht direkt beteiligt war, geht in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Zumal Präsident Volodymyr Zelensky nach wie vor Forderungen stellt, die nicht erfüllt werden und den Friedensprozess unnötig aufhalten würden. Mir scheint es auch, dass der ukrainische Präsident das Ende des Krieges fürchtet, weil es ihm dann an den Kragen gehen könnte. Der europäische Wertewesten trägt eine erhebliche Mitschuld an der misslichen Situation der Ukraine und sollte seinen nicht unbedingt berufenen Mund nicht zu voll nehmen. Abrüstung sollte die Devise sein und nicht Aufrüstung. Die ersparten Billionen können dann den europäischen Bürgern zugutekommen und die Welt wäre wieder in Ordnung. Wollt ihr europäischen Staatsoberhäupter das? Wenn nicht, solltet ihr schnellstens eure Posten räumen.
Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Beitrag finden Sie im Schriftartikel.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.